Deutschlandfunk.
Hallo, willkommen im Hörsaal. Nina Bust-Bartels bin ich. Ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Ihr bekommt hier von uns jede Woche zwei spannende Vorträge aus der Wissenschaft. Heute geht es um politische Neutralität in der Bildung.
Es ist nicht erlaubt, Schüler im Sinne erwünschter politischer Meinungen zu überrumpeln. Das heißt, gegen Indoktrination im Politikunterricht, gegen Manipulation. Wichtig ist die Autonomie der Schüler zu schulen.
Das ist Hubertus Buchstein. Er ist unser Redner heute im Hörsaal. Von 1998 bis 2026 war er Professor für politische Theorie an der Uni Greifswald. Mittlerweile ist er im Ruhestand. In seinem Vortrag beschreibt er, welche Regeln für Lehrerinnen und Lehrer gelten, wenn sie politisch kontroverse Themen im Unterricht behandeln.
Was in Wissenschaft und Politik kontrovers erscheint, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Keine wichtigen der unterschiedlichen Standpunkte sollen unter den Tisch fallen.
In der politischen Bildung sollen sich Lehrerinnen und Lehrer an den sogenannten Beutelsbacher Konsens halten. Der legt fest, wie politische Bildung Jugendliche zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern erziehen kann, ohne sie politisch zu indoktrinieren. In seinem Vortrag beschreibt Hubertus Buchstein, wie der Beutelsbacher Konsens historisch entstanden ist, und er zeigt, wie die AfD heute versucht, den Beutelsbacher Konsens für ihre Zwecke zu missbrauchen.
Der öffentliche Vorwurf, staatliche Stellen und Medien würden das sogenannte Neutralitätsgebot missachten bzw. bewusst umgehen, das ist so ein zentralen Topos rechtspopulistischer und rechtsextremistischer Akteure geworden. Es ist regelrecht ein Kampfbegriff für den rechten Kulturkampf.
Hubertus Buchstein hat seinen Vortrag am 15. April 2026 an der Uni Greifswald gehalten. Und sein Vortrag heißt Umkämpfte politische Neutralität in Bildung und Wissenschaft.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Das Thema meines heutigen Vortrages Umkämpfte politische Neutralität in Bildung und Wissenschaft. Und ich möchte am Anfang Sie bitten, sich auf eine Vision einzulassen. Sie können die Augen schließen. Währenddessen, Sie können sie weit aufreißen und stellen Sie sich vor. Mecklenburg-Vorpommern hat ab Herbst 2026 eine neue Landesregierung. Und seitens dieser neuen Landesregierung wird im April 2027 ein neues Landesgesetz ausgegeben. Und zwar hat das Ministerium beschlossen, dass man sich konzentrieren soll auf die Kernaufgaben der Universität, wie die Formulierung lautet. Und in dem neuen Hochschulgesetz für Mecklenburg-Vorpommern finden sich einige Punkte. Augen schließen, wer möchte. Es wird eine Liste von 13 Punkten werden in meiner Vision. Erstens eine Abschaffung der Klimaforschung und anderer sogenannter Agenda-Wissenschaften, stattdessen Klimawandel-Anpassungsforschung. Zweitens ein Lehrstuhl für Bevölkerungswissenschaft, um zu erforschen, wie sich der Anteil der Deutschen ohne Migrationsgeschichte in der Gesamtbevölkerung erhöhen lässt. Drittens eine Einstellung und Beendigung von Genderforschung, da sie biologischen Tatsachen einfach nur leugnet. Viertens die Abschaffung der Gruppenuniversität und deren Mitbestimmungsrechte. Akademischer Senat, Fakultätsräte werden in ihren Rechten eingeschränkt. Stattdessen der direkte staatliche Zugriff der Landesregierung auf alle universitären Entscheidungsvorgänge. Fünftens, Studiengebühren für alle Studierenden aus dem Ausland. Jeder internationale Studierende, der auf Kosten der deutschen Steuerzahler hier studieren möchte, zahlt zukünftig 10.000 Euro Studiengebühren. Sechstens, Beendigung von Inklusionsaktivitäten an den Universitäten des Landes und auch an den Fachhochschulen sowie Abschaffung von Gleichstellungsprogrammen. Siebtens, das Studierendenwerk muss jeden Tag fleischhaltige Kost in den Mensen anbieten. Achtens, Verbot von allen als politisch angesehenen Diskussionsveranstaltungen an der Universität. Dies lenkt die Studierenden nur vom Studium ab. Neuntens, eine Bekämpfung der Propagandaknechte an den geschichtswissenschaftlichen Instituten in unserem Bundesland. Stattdessen eine Ausrichtung der Curricula im Dienste einer patriotischen Kulturpolitik. Heimatliebe als Erziehungsziele der Bildungspolitik, und das ist auch etwas, was in den Lehramtsstudiengängen gelehrt werden soll, eine Überwindung der deutschen Identitätsstörung und des Schuldkomplexes der Deutschen aufgrund der politischen Ereignisse der Jahre 1933 bis 1945 und Einrichtung von Lehrstühlen für Heimatgeschichte. 10. Ein obligatorisches Studium Nationale, auch und gerade für beispielsweise Biochemiker. Also egal, welches Fach Sie studieren, das ist das neue Studium Generale, ein Studium Nationale, einfach um die historischen Wurzeln des Deutschtums zu kennen. 11. Eine Verringerung der Zahl von Kulturfremden in den Wissenschaften, weil die Zusammenarbeit mit internationalen Studierenden in dem Alltag führt zu Belastungen im Umgang miteinander. 12. Die Pflicht, alle internationalen wissenschaftlichen Publikationen auch in deutscher Sprache vorrätig zu halten. Ich fand interessant bei dem Gesetz von 2027, dass zur Frage, ob alte oder neue Rechtschreibung, nichts da drin stand. Ich denke, da kann man noch ein bisschen nachschärfen an der Stelle. 13. Abschaffung der Beiträge der Studierenden für die Belange einer verfassten Studierendenschaft, Abschaffung des AStA. Zusätzlich, neben diesen Maßnahmen, die in dem Gesetz kodifiziert sind, vom April nächsten Jahres, droht die Landesregierung an, dass sie auf Bundesebene Vetopolitik betreiben wird bei der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz der GWK, in der Bund und Länder die Budgets der großen Forschungsorganisationen, also der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft, Helmholtz, festlegen, da ein wesentlicher Teil dieser Forschung rein ideologisch motiviert ist. Die Quelle für diese Punkte sind Wahlprogramm der AfD Sachsen-Anhalt, Verlautbarung von AfD-Politikern im Bundestag und in Landtagen. Und einen Punkt habe ich erfunden, ich sage Ihnen aber nicht welchen. Ist das eine Vision? Die Augen wieder aufmachen, ne? Oder ein Albtraum? Was ist eigentlich dagegen zu sagen? Außer, dass diese 13 Punkte den einen oder anderen, ich vermute, wir sind hier ja in so einer gewissen Milieublase, nicht gerade auf Gegenliebe stoßen wird. Ist das nicht gelebte Demokratie? Eine neue Regierung unternimmt einen radikalen Kurswechsel? Warum soll man gegen zumindest einige dieser Pläne Haltung zeigen? Im Gegenteil. Ist ein sich wehren gegen solche Pläne nicht ein Verstoß gegen die politische Neutralitätspflicht der Universitäten? Andererseits, seit dem Hochschulrahmengesetz von 1976, also vor 50 Jahren auf Bundesebene, nach den Urteilen des Verfassungsgerichts war das nötig, eine Novelle, ist den Hochschulen aufgetragen, ich zitiere aus diesem Gesetz, ein verantwortliches Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Ja, also was denn nun? Der Aufbau meines Vortrages, ich werde was sagen zu Neutralität. 2. zum Beutelsbacher Konsens in der politischen Bildung. Der wandert nämlich aus der politischen Bildung hinein in die Universitäten, aber deshalb müssen wir gleichsam erst etwas zur historischen Genese wissen. 3. Neutralität und Kontroversität in der pädagogischen Praxis. Und 4. Bedeutung des Beutelsbacher Konsenses für die universitäre Wissenschaft. Und diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich nicht mit Folien arbeite. Ja, metaphysisch gesprochen, ich bin das Medium. Was ist Neutralität? Bevor ich begriffsschärfender starte, lassen Sie mich einige wenige Sentenzen dazu aus meinem beruflichen Spezialgebiet der politischen Ideengeschichte präsentieren. Denn es zeigt sich, dass die Bewertung von Neutralität recht unterschiedlich sein kann. Also im antiken Griechenland verbot Solon, wir sind hier 590 Jahre vor unserer Zeitrechnung, in seinem Gesetz über den Teilnahmezwang im Bürgerkrieg Stasis, da verbietet er Nichtbeteiligung im Falle eines Bürgerkriegs. Bürger müssen sich entscheiden für diese oder jede Seite. Wer neutral bleiben will, Todesstrafe. Oder frühes Renaissance-Italien, dort erklärt Dante, 1320, Zitat, die Engel, die sich im Kampf zwischen Gott und dem Satan für neutral erklären, müssen in der tiefsten Hölle verbrannt werden. Tja, wer ist der Teufel, wer ist der Satan? Die Frage stellen wir uns häufig, aber das ist ein anderes Thema. Machiavelli, 200 Jahre später, gibt dem Fürsten folgenden Ratschlag. Bei Konflikten anderer niemals neutral bleiben, denn bei dem Sieger wird man anschließend als Schwächling angesehen und wird mit Verachtung gestraft. Und vom Verlierer wird man gehasst, also Partei ergreifen, ansonsten Untergang. Und Karl Schmidt, ein Jurist, der hier in Greifswald seine erste Professur hatte, 1940, wer Neutralität sagt, will lügen. Letztlich ist alles, was man tut, parteiisch. Das sind vier Beispiele für eine negative Sicht auf Neutralität. Und ich könnte jetzt eine Kontrasterzählung machen. Und die Kontrasterzählung würde ebenfalls in der Antike starten. Denk eben was zu Kant, Benjamin Constant, dann wären wir bei John Rawls, Jürgen Habermas. Lassen wir mal alles weg. Nein, wir gucken mal auf andere gesellschaftliche Gruppen, die auch in aktuellen Debatten die Neutralität entdeckt haben. Und den hohen Wert der Neutralität, dem sich verpflichtet fühlen, zumindest in ihren politischen Verlautbarungen. Ich spreche von einer politischen Partei Alternative für Deutschland. Sichtet man die Anträge und Anfragen der AfD-Fraktionen auf Länder- und Bundesebene, so ist eine erklecklich hohe Anzahl an Anfragen und Anträgen zu finden, in denen die angeblich fehlende politische Neutralität von kultur- und bildungspolitischen Maßnahmen bemängelt wird. Ja, dieser Neutralitätsdiskurs bzw. der öffentliche Vorwurf, staatliche Stellen und Medien würden das sogenannte Neutralitätsgebot missachten bzw. bewusst umgehen, das ist so ein zentralen Topos rechtspopulistischer und rechtsextremistischer Akteure geworden. Es ist regelrecht ein Kampfbegriff für den rechten Kulturkampf. Und zugleich kann man sich damit ja als Opfer stilisieren. Die anderen sind nicht neutral zu uns. Und wenn Sie sich anschauen, wie rabiat hier teilweise vorgegangen sind, einige werden sich entsinnen, die AfD-Fraktionen in einigen Bundesländern haben Informationsportale ins Netz gestellt, bei denen Lehrer und Hochschulangehörige gemeldet werden können, die politisch exponiert Positionen vertreten, die als nicht neutral wahrgenommen werden. Einige Bundesländer, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, haben ja mittlerweile über die Verwaltungsgerichtsstärkung dies Ganze verboten. Aber dennoch, der Punkt ist hier, im Namen von Neutralität wird Politik gemacht. Deshalb, worum geht's eigentlich bei Neutralität? Wortgeschichtlich, das ist immer eins meiner Lieblingsansätze, wenn es darum geht, Termini zu klären. Wortgeschichtlich ist das deutsche Wort Neutralität eine Nachbildung des mittelalterlichen lateinischen Wortes Neutralitas. Na, das wird niemanden überraschen. Neutralitas erscheint zuerst in medizinischem Sprachgebrauch. Und zwar im Sinne von Ausgeglichenheit. Im 10. Jahrhundert wandert das ein in den Sprachgebrauch im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Ab 1159, also gar nicht so viel später, ist der Gebrauch des Wortes dann über den medizinischen Bereich hinaus auch im politisch-sozialen Bereich überliefert. Schisma der christlichen Kirche und neutral heißt, sich für keine von beiden Seiten zu entscheiden. Und dann wird das Wort weiterverwendet. Sie finden das vor allen Dingen völkerrechtlich. Wenn diese vielen Kleinstaaten oder nehmen wir in Italien die großen fünf, wenn die untereinander Verträge machen, dann wird hier das Wort neutral verwendet und zwar immer im Sinne von sich aus Konflikten raushalten, sich nicht an Konflikten Dritter zu beteiligen. Und ab dem 18. Jahrhundert dann wieder im deutschen Sprachraum, wird es auf die Innenpolitik ausgeweitet. Und das hängt natürlich zusammen mit den Religionsangelegenheiten, Religionskonflikten und das Verhältnis von Staatlichkeit zu religiösen Bekenntnissen und ob und inwieweit hier Staat Partei ergreifen soll oder nicht. Lassen Sie mich jetzt einen Sprung machen zur heutigen Wortbedeutung. Etwas bzw. jemand verhält sich neutral gegenüber einer Sache, wenn er oder sie keine Stellungnahme zu dieser Sache bezieht und auf keine Art und Weise Einfluss auf die Sache nimmt. Und diese Sache kann eine Meinung sein, ein politischer Standpunkt, ein Konflikt, ein Lebensplan, eine Lebensform. Es kann alles Mögliche sein. Neutralität ist also eine Eigenschaft, die er oder sie gegenüber etwas Drittem einnimmt. Und In der heutigen politiktheoretischen Debatte ist die Verwendung des Begriffs neutral oft selbst nicht neutral gegenüber Werturteilen. Denn diejenigen, die sich für neutral halten oder von sich erklären, sie seien neutral, erheben zumeist den Anspruch, dass diese Eigenschaft etwas Positives sei. Und Neutralität gilt dann als ideologiefrei und damit als vermeintlich rationaler als alle anderen Haltungen. Für den innenpolitischen Bereich ist in der modernen politischen Theorie das Attribut neutral in zweierlei Hinsicht in Gebrauch. Erstens, es bezieht sich auf Entscheidungsregeln. Sie alle haben die Wahlen in Ungarn verfolgt. Ja, das war gleichsam ein Fußballspiel, wo die eine Seite den Ball immer bergauf spielen musste. Und diesmal hat es ja geklappt. Also faire Wahlen. Man kann Entscheidungsregeln so bauen, dass der Gewinner vorher mehr oder weniger feststeht oder dass es ganz großer Anstrengungen bedarf, um dennoch gewinnen zu können. Regeln sollen neutral sein gegenüber Entscheidungsalternativen. Und da ist natürlich das Losverfahren, das ideale Verfahren. Neutraler geht's gar nicht, als den Würfel zu benutzen, außer wenn er gezinkt ist. Also Entscheidungsregeln. Zweitens, neutral bezieht sich auf die Einrichtung des Staates im Inneren. Also keine Konzeption des guten Lebens, also einer bestimmten Vorstellung von dem, wie ich leben möchte, welche Werte ich verfolge, welche höchsten Ziele ich im Leben habe. Keine Konzeption des guten Lebens, die von Bürgern vertreten wird, einer anderen vorzuziehen, sie zu privilegieren. Der Siegeszug dieser Idee ist aus der Forderung nach religiöser Toleranz im Zuge der Religionskriege entstanden. Und liberale Theoretiker, Odo Marquardt, John Rawls, Jürgen Habermas, sie sehen alle in der staatlichen Neutralität gegenüber unterschiedlichen Lebensentwürfen gleichsam die Quintessenz des modernen liberalen Verfassungsstaates. So viel an dieser Stelle zur grauen Theorie. Wechseln wir von hier aus in die bunte Welt des echten Lebens. Und die beginnt mit dem Beutelsbacher Konsens. Also lassen Sie uns thematisch überwechseln zum vielbeschworenen Beutelsbacher Konsens. Meine Frau hat heute Morgen mich veräppelt ein bisschen, indem ich ihr gesagt habe, ja, ich werde heute was zum Beutelsbacher Konsens sagen. Deshalb ist sie auch gekommen. Und sie hat dann gesagt, ach ja, endlich sprichst du mal über den Herr der Ringe. Also ganz wichtige Info am Anfang. Es geht hier nicht um Beutelsend aus Herr der Ringe, ja, der Heimat der Hobbits. Also wenn Sie dennoch beim Folgenden ab und zu an Frodo Beutlin denken, dann ist das völlig okay, weil mit ähnlicher Sympathie sollen Sie auch dem Beutelsbacher Konsens gegenüberstehen. Um den Kontext des Beutelsbacher Konsenses, der aus der politischen Bildung ist, zu verstehen, müssen wir eine kleine Zeitreise machen. Wir reisen kurz zurück, stoppen die zeitliche Rückreise jetzt. Wir sind im Jahr 1966. Situation. 2 Jahre zuvor, 1964, ruft Georg Picht in einer berühmt gewordenen Zeitungsartikelserie die Bildungskatastrophe aus. Was ist geschehen? Die Sorge in Westdeutschland, beim Bildungsniveau von der DDR abgehängt zu werden. Also im Westen dann ein massiver Ausbau der Schulen und Universitäten in der gesamten Bundesrepublik, eine massive Einstellung von neuem Personal im pädagogischen und wissenschaftlichen Bereich. Und das fällt nun zeitgleich in die 68er-Bewegung und deren Folgen. Das heißt, das Erziehungs- und Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland steht im Fokus vieler Aktivisten aus der Neuen Linken, aus der radikalen Linken. Einige von Ihnen werden den Slogan Marsch durch die Institutionen von Rudi Dutschke schon mal gehört haben. Hinein in die Erziehungsinstitutionen. Darüber können wir Bewusstsein verändern. Darüber können wir, so die Idee, können wir die Gesellschaft verändern. Heftige Kontroverse in den Jahren. Also wir haben jetzt also diese neuen, gleichsam aufgeblähten, hätte ich fast gesagt, Apparate an Universitäten, Schulen, Hochschulen, Weiterbildungsstellen. Heftige Kontroversen, beispielsweise hessische Rahmenrichtlinien für Gesellschaftslehre 1972. Ein riesen Konflikt. Wie viel Politikunterricht, welche Inhalte, was soll in der Ökonomie gelernt werden? Wie wichtig ist Rechtschreibung? Die sogenannten Berufsverbote gegen Extremisten im öffentlichen Dienst, also der radikalen Erlass 1972. Selbst die Gewerkschaften spalten sich. Die GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, spaltet sich in einen eher linksradikalen und einen eher gemäßigt linken Flügel. Und es gibt eine Fachzeitschrift, die heißt Erziehung und Klassenkampf. Die hat eine Zeitschrift für marxistische Pädagogik im Untertitel. Die hat eine Auflage von 40.000. Das ist nicht wenig. Heftige Konflikte unter den Didaktikern der politischen Bildung. Was sollen Lehrer lehren? Was soll in den Schulbüchern stehen? Mithilfe welcher Methoden soll das nahegebracht werden? Und in dieser Situation hat der in diesem Jahr 1976, sind wir jetzt 10 Jahre nach 1966, wir haben diese ganzen Jahre die Konflikte. In dieser Situation lädt der 1976 neu ins Amt gekommene Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg, Siegfried Schiele, ein. Siegfried Schiele ist neu ins Amt gekommen, Ministerpräsident in Baden-Württemberg ist Fildinger. Schiele selbst ist auch CDU-Mitglied, allerdings gehört er zum liberalen Flügel, was 1978, als es denn darum ging, um Filbingers Vergangenheit, wenn man das so euphemistisch ausdrücken möchte, im Dritten Reich stärker diskutiert wurde, er sich nicht auf Filbingers Seite geschlagen hat. Aber wie dem auch sei, er ist Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg und er lädt einen kleinen Kreis von Protagonisten der diametral gegensätzlichen Ansätze in der politischen Didaktik ein. Das Treffen findet im Herbst 1976 statt, in einer Tagungsstätte im baden-württembergischen Beutelsbach. Das liegt in der Nähe von Stuttgart. Und er lädt einfach nur ein, lasst uns diskutieren. Gibt es einen Konsens? Können wir einen Konsens finden? Das kann doch nicht so weitergehen, dass Schüler aus Hessen in Bayern nichts mehr machen können, dass Bayern und Hessen, das waren die beiden Bundesländer, wo die Konflikte zwischen denen am heftigsten waren. Das kann doch nicht sein, dass Franz Josef Strauß automatisch sagt, wenn jemand in Hessen eine Lehramtsausbildung gemacht hat, kann er oder sie bei uns nicht mehr Lehrer werden und umgekehrt. Also das kann doch so nicht weitergehen. Das geht doch auf Lasten der Schüler, diese Art Konflikte. Und er lädt sie zu einem offenen Meinungsaustausch ein. Und das Ziel ist eben, gibt es neben diesen vielen Kontroversen nicht doch auch eine gemeinsame Basis für die Gestaltung des Politikunterrichts an den Schulen? Und was haben die gemacht in Beutelsbach? Sie haben in Beutelsbach intensiv diskutiert, fast keine Vorträge. Sie haben keine Schlussabstimmung und keine Resolution verabschiedet, sondern einer der dort Mitarbeitenden hat nachher ein Inhaltsprotokoll angefertigt. Also kein Verlaufsprotokoll, sondern ein Inhaltsprotokoll. Und in diesem Inhaltsprotokoll werden 3 Punkte aufgeführt. Diese 3 Punkte sind später zu dem legendären Beutelsbacher Konsens geworden. Erster Punkt, Überwältigungsverbot. Es ist nicht erlaubt, Schüler und Schülerinnen, hat man damals noch nicht gesagt, ich bleibe also bei der historischen Textur. Es ist nicht erlaubt, Schüler im Sinne erwünschter politischer Meinungen zu überrumpeln. Das heißt, gegen Indoktrination im Politikunterricht, gegen Manipulation. Wichtig ist die Autonomie der Schüler zu Schulen. Überwältigungsverbot. Zweitens, Kontroversitätsgebot. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers erscheint, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Keine wichtigen der unterschiedlichen Standpunkte sollen unter den Tisch fallen. Und, die gehen noch einen Schritt weiter, es gibt hier eine Korrekturfunktion von Lehrern. Wenn nämlich die Mehrheit der Schüler konservativ ist, darf der Lehrer gern mal spaßeshalber eine linke Position einnehmen und umgekehrt. Einige, die bei mir in Lehrveranstaltungen waren, kennen diese pädagogische Maßnahme. Ich habe das ja manchmal auch gemacht, Positionen eingenommen, die ich gar nicht vertreten habe, einfach um die Kontroversität in der Klasse, im Kurs zu erhöhen. Aber dazu gleich noch mehr, nicht von mir, sondern zum Kontroversitätsgebot. Und drittens Interessenadressierung. Schüler und Schülerinnen sollen befähigt werden, ihre eigenen Interessen zu erkennen. Sie sollen lernen, sie zu analysieren und für sie aktiv zu werden. Es hat niemals einen formellen Beschluss über diese 3 Punkte gegeben, aber das setzte sich in den folgenden Jahren durch. Nochmal, wir sind jetzt im Jahr 1976 und seit Anfang 80, 81 sprechen an den verschiedenen Universitäten, in den verschiedenen Institutionen, die bei der Lehramtsausbildung, darum geht es zunächst einmal nur, tätig sind, in verschiedenen Bundesländern, sowohl in Hessen als auch in Bayern. Und ich glaube, es war ein Gottesgeschenk, dass Herr Schiele in der CDU war. Stellen Sie sich mal vor, der wäre in der SPD gewesen. Dann wäre das gleich wieder ins Trommelfeuer gekommen und wäre von Bayern und sogar wahrscheinlich von seinem eigenen Bundesland abgelehnt worden. In Schulen verschiedener Bundesländer. Bei der Bundeswehr wird es 1981 dann für den Politikunterricht zum ersten Mal institutionalisiert. Hinweis auf den Beutelsbacher Konsens. Das soll die Staatsbürgerkunde, hieß das, glaube ich, damals bei der Bundeswehr auch. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich war untauglich. Staatliche Bildungsinstitutionen und an Universitäten. Und seit Januar 2026 ist Mecklenburg-Vorpommern das erste Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland, das den Beutelsbacher Konsens explizit im Schulgesetz verankert hat. Ich lese vor. Lehrerinnen und Lehrer sind gehalten, die Qualitätsmaßstäbe und Grundsätze des Beutelsbacher Konsenses zu berücksichtigen. Politische Kontroversen in der Gesellschaft sind hiernach auch im Unterricht in geeigneter Form als kontrovers abzubilden. Positionen, die sich im Widerspruch zur Werteordnung der Verfassung und den Grundrechten befinden, sind davon nicht erfasst. Zitat Ende. Ich habe das so ausführlich zitiert, das Gesetz, weil doch dadurch die vermeintlichen Tücken der Neutralität und Kontroversität in der pädagogischen Praxis noch einmal deutlicher werden. Und wechsel zu meinem dritten Gliederungspunkt: Neutralität und Kontroversität in der Praxis. Was aber bedeuten die beiden Übersetzungen von Neutralität in Überwältigungsverbot und Kontroversitätsgebot in der zunächst pädagogischen Praxis? Wie pflegt man eine Dissenskultur? Vertreter der AfD jedenfalls berufen sich neuerdings auf den Beutelsbacher Konsens. Wenn Sie behaupten, an bundesdeutschen Schulen und Universitäten würde ständig gegen das Überwältigungsverbot verstoßen von linken, ein weiteres Zitat, grünversifften Lehrenden und Wissenschaftlern. Oder wenn Sie fordern, dass im Namen des Kontroversitätsgebots auch Corona-Leugnern an Schulen und Universitäten Raum geschaffen werden soll, dass nationalistische und rassistische Positionen dort vertreten werden dürfen, dass Klimaleugnern Platz eingeräumt werden muss und dass auch alternative Thesen zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hier ihren Platz finden können, müssen, dürfen. An vielen Schulen, vor allen Dingen in Ostdeutschland, fühlt sich das Lehrpersonal dadurch massiv in die Enge getrieben. Auch deshalb hat Mecklenburg-Vorpommern dieses Schulgesetz verabschiedet, um Lehrpersonal zu schützen gegen derartige Angriffe. Das ist sowieso interessant, sich diesen Funktionswandel des Beutelsbacher Konsenses mal anzuschauen. Also zuerst war er gedacht, um überhaupt mal ein bisschen gemeinsamen Boden zu finden. Dann im nächsten Schritt, ja, wird das so operationalisiert und an einzigen Institutionen eingerichtet, sodass man das Gefühl hat, ja, da gibt es etwas, woran wir uns orientieren können. Aber der Funktionswandel besteht darin, dass es zu einer Schutzfunktion geführt hat. Es hat nämlich dazu geführt, dass einzelne Landesregierungen, Niedersachsen war da ein klassisches Beispiel, eine Zeit lang, die versucht haben, massiv Einfluss zu nehmen bei den Landeszentralen für politische Bildung und natürlich an den Schulen, in den Curricula, politisch Einfluss zu nehmen. Und dann haben diejenigen, die sozusagen damit zu tun hatten, gefragt, wie macht ihr das in anderen Bundesländern? Und aus anderen Bundesländern hieß das immer, nee, geht nicht, Beutelsbacher Konsens, das ist zu eng, das muss raus, das muss garantiert werden, dass auch zum Beispiel in den Wirtschaftswissenschaften nicht nur dies, sondern auch andere Dinge gelehrt werden. Es ist also zu einer Schutzfunktion geworden und wir sehen das im Januar 26 eben für unser Bundesland explizit. Ja, der Beutelsbacher Konsens ist gedacht, um Lehrerinnen und Lehrer zu schützen vor Angriffen von außen, wenn ihnen vorgeworfen wird, dass, wenn sie bestimmte Positionen ergreifen, dass sie dort gegen den Beutelsbacher Konsens verstoßen würden, dass sie gegen die Neutralität verstoßen würden. Interessant ist vor diesem Hintergrund ein Blick aus der Perspektive der empirischen Bildungsforschung. Und zwar ist interessant zu wissen, wie ist das eigentlich, das Selbstverständnis von Lehrern und Lehrerinnen bezüglich des Beutelsbacher Konsenses. Die Frankfurter Didaktikforscherin Monika Oberle ist, wie ich finde, zu spannenden und interessanten Ergebnissen gelangt. so ist unter Lehrern und Lehrerinnen die Ansicht weit verbreitet, dass der Beutelsbacher Konsens den Lehrkräften eine politische Meinungslosigkeit im Unterricht verordnet. Das gilt übrigens auch, zumindest laut ihren empirischen Befunden, für einen Großteil der von ihr untersuchten Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen und auch an den Fachhochschulen. Ja? Politisch neutral sein, meinungslos zu sein. Neutralität im Sinne von Kontroversität verstehen sie mehrheitlich so, es so stehen zu lassen, ohne es kritisch zu kommentieren, weil man will ja nicht überwältigen. Also Bildungsforscher stellen fest, eine Art Enthaltsamkeit, wenn Lehrkräfte im Unterricht zum Beispiel rassistische und andere menschenfeindliche Positionen seitens der Schüler mit denen konfrontiert werden. Diese Haltung ist weit verbreitet und es gibt viele empirische Befunde dazu. Es gibt übrigens auch spannende empirische Befunde dazu, dass wenn diese Lehrer in Weiterbildungsmaßnahmen gehen und sich zum Thema Beutelsbacher Konsens, wie ist er wirklich gemeint, wie ist Neutralität gemeint, vom Grundgesetz her gedacht, dass die dann anschließend eine andere Haltung einnehmen. Die Unterrichtspraxis ist immer noch ein extra Thema, dafür bin ich kein Spezialist, aber insofern hilft auch berufliche Weiterbildung tatsächlich, das ist empirisch evident an diesem Fall. Teilweise, ich bin nochmal wieder bei der Enthaltsamkeit, ist das natürlich auch Bequemlichkeit, weil ich immer jedes Mal danach haken müssen, teilweise aber eben auch eine falsche Vorstellung von Neutralität beziehungsweise eine missverständliche. So sind 46,3% der befragten Lehrkräfte, die von Monika Oberle befragt worden sind, in ihren empirischen Studien der Ansicht, dass auch der Politikunterricht absolut wertneutral sein muss, dass er keine Werbung für den Wertekanon des Grundgesetzes betreiben darf. Und das gilt auch und gerade für Lehramtsstudiengänge. 2/3 der befragten Lehrkräfte sind der Ansicht, sie dürften in ihrer Rolle die eigene politische Meinung niemals mitteilen. Das ist so ähnlich wie, wenn jemand geheim wählt, dass es einfach verboten wäre zu sagen, wie man gewählt hat. Sie können sagen, was Sie wollen. Es ist ja geheim. Es weiß ja keiner, ob es stimmt oder nicht. Das ist ja gerade der Clou der Geheimhaltung des Wahls. Aber hier wird so eine Art Übertragungsleistung betrieben. Sie dürfen Ihre politische Meinung gar nicht sagen. Und jetzt nochmal von mir die Rückfrage. Gilt das Kontroversitätsgebot ohne Grenzen? Wie ist es mit menschenwürdeverachtenden, eindeutig demokratiefeindlichen Positionen? Wie sollen wir damit umgehen? Und wie ist mit rational nicht haltbaren, weil wissenschaftlichen Erkenntnissen negierenden Aussagen umzugehen? Stellen Sie sich vor, da schlägt jemand vor und sagt, die Biochemie muss wieder getrennt werden. Wir brauchen die reinen Disziplinen, die Biologie und die Chemie. Das ist ein Hybrid. Das kann man ja sagen hier am Montag auf dem Markt. Aber hat das auch seinen Platz in Bildungs- und Wissenschaftsinstitutionen, dieser Vorschlag der Auflösung der Biochemie in ihre Grundmoleküle? Kontroverse. Von Lateinisch controversia. Kontra gegen, vertere wenden, entgegengewandt, entgegenstehend, Streitfrage, heftige Auseinandersetzung. Also, eine Kontroverse ist ein Streit zwischen einander widersprechenden inhaltlichen Positionen. Es ist ein intersubjektiver Prozess. Es braucht den Gegner, um eine Kontroverse zu führen und das Ziel, den oder die andere überzeugen und vielleicht sogar im Rahmen der geführten Kontroverse auch einen argumentativen Zugewinn für sich selbst zu gewinnen. Also Kontroversen stehen nicht im luftleeren sozialen Raum, sondern eine Kontroverse enthält 2 notwendige Bedingungen ihrer Möglichkeit. Diese 2 Bedingungen ergeben sich aus der Tatsache, dass eine Kontroverse zwischen Menschen geführt wird. Erstens, ein intersubjektiver Prozess. Das in der Kontroverse befindliche Gegenüber, ich gucke sie jetzt an, in ihrer Gleichrangigkeit und in ihren kommunikativen Grundrechten zu akzeptieren. Ich könnte Ihnen natürlich auch meine Flasche auf den Kopf schlagen. Das wäre dann keine Kontroverse, sondern das wäre ein Durchsetzen der Rechte des Stärkeren, weil ich es kann. Das ist weit verbreitet, diese soziale Praxis, aber das ist keine Kontroverse. Eine Kontroverse ist ein intersubjektiver Prozess, der basiert auf der Gleichrangigkeit des Gegenüber und seinen kommunikativen Grundrechten. Zweitens, Eine Kontroverse hat einen argumentativen Bezugspunkt. Sie beinhaltet auf der epistemischen Ebene einen Wahrheitsbezug, das heißt evidenzbasiert. Das impliziert freie Wissenschaft, dazu sage ich später noch mehr. Das heißt, Fake News, Verschwörungstheorien nicht aufzunehmen, und ich will jetzt nicht nochmal mit der Biochemie kommen, also mit solchen kruden Ideen, einen epistemischen Wahrheitsbezug. Das heißt, dem Beutelsbacher Konsens liegt ein immanenter Wertebezug zugrunde. Und so haben es auch die damals daran Beteiligten immer wieder betont. Siegfried Schiele 2016 in dem schon erwähnten Buch: Man muss doch den Beutelsbacher Konsens im Zusammenhang mit seinem demokratischen Fundament verstehen. Die 70er Jahre, Bezug auf das Grundgesetz, auf die Werte, auf eine Ausbuchstabierung. Dieses Fundament ist die Werteordnung der freiheitlich-demokratischen Verfassung der Bundesrepublik, das heißt Achtung der Menschenwürde, Demokratieprinzip, Rechtsstaatlichkeit. Das sind grundlegende Normen, zu deren Realisierung der Beutelsbacher Konsens beitragen soll. Also in dem Sinne ist er instrumentell. Es sind unterschiedliche Auslegungen möglich des Demokratieprinzips, was genau der Menschenwürde im Detail verstanden wird, auch von Rechtsstaatlichkeit und ihr Verhältnis zur Sozialstaatlichkeit. Hier gibt es unterschiedliche Auslegungen, die sind Teil gesellschaftlicher Kontroversen, aber rassistische, sexistische und andere Positionen, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die die Ebenbürtigkeit der anderen Person in Frage stellt, die haben entsprechend in Schule, Bundeswehr und an Universitäten keinen gleichberechtigten Platz. Und das gilt auch für Vorlieben für politische Ordnungsvorstellungen. Wenn jemand Diktaturen besser findet, wenn jemand Rechtsstaatlichkeit abschaffen möchte, Grundrechte aushebeln, nochmal, das können Sie Montag auf dem Markt hier in Greifswald alles vertreten, das können Sie alles sagen, das ist Meinungsfreiheit. Aber in den Institutionen, die der Bildung, Weiterbildung und der Wissenschaft sind, haben diese politischen Ordnungsvorstellungen insofern einen Platz, dass man sich mit ihnen kritisch auseinandersetzt, aber nicht, dass man sie unkommentiert gleichberechtigt stehen lässt. Man kann das aus didaktischen Gründen in Lehrveranstaltungen mal machen, aber gleichsam nicht, um sie aktiv das zu propagieren oder einfach stehen zu lassen. Die politikdidaktische Umsetzung, das ist ein weites Feld. Mir ging es erst einmal nur darum, die Grenzen der Neutralität und Kontroversität des Beutelsbacher Konsenses zu benennen. Ich komme zum vierten und letzten Punkt, die Bedeutung des Beutelsbacher Konsenses für die Wissenschaft. Am 19. November 2025 hat der Senat der Universität Greifswald ein Statement beschlossen. Bekenntnis zur weltoffenen Hochschule, Freiheit von Forschung und Lehre als unverzichtbares Fundament der Demokratie, offener wissenschaftlicher Austausch soll verteidigt werden und, Zitat, als staatliche Institution wahren wir dabei unsere parteipolitische Neutralität. Durch die Einführung des Wortes parteipolitisch wird klar, dass hiermit etwas anderes gemeint war als Neutralität im missverstandenen Sinne, wie einige das aus dem Beutelsbacher Konsens herausholen wollen. Es gibt einen Academic Freedom Index. Die Universität Göteborg und die Universität Nürnberg-Erlangen betreibt ihn seit einigen Jahren. Weltweit sind nur ein Drittel der Forschenden in ihrer Forschungsfreiheit geschützt. Diese Freiheit erodiert momentan weiter, wie der aktuelle Index von 2025 belegt. Es gibt Hoffnungsschimmer. Ungarn jetzt das Wahlergebnis. Einige von Ihnen wissen, die European University dort ist ja vor einigen Jahren aus Budapest rausgegangen nach Wien. Ich hoffe inständig, dass diese Institution dann wieder nach Budapest zurückgeht. Auch an anderen ungarischen Universitäten gab es massive Einflüsse, nicht nur bei der Personalpolitik, sondern auch bei der Schließung von Fächern. Also insofern, es ist nicht immer alles nur, dass wir uns auf der abschüssigen Bahn bewegen. Also Freiheit der Wissenschaft, was ist das? Das ist die Freiheit derer, die Wissenschaft betreiben. Es ist aber auch die Freiheit aller, die sich mit Wissenschaft auseinandersetzen. Wissenschaft ist einerseits ein individuelles Unternehmen, der einzelne Wissenschaftler, die einzelne Wissenschaftlerin, die einzelne Wissenschaftlergruppe. Und es ist zugleich ein kollektives Unternehmen, in dem die verschiedenen Wissenschaftler, die viele miteinander umeinander konkurrierenden Wissenschaftlergruppen sich aufeinander kritisch beziehen. Und Wissenschaft setzt sich zum Ziel, methodisch gesicherte und prüfbare, in diesem Sinne wahre Erkenntnisse über alles zu generieren, was in der Welt der Fall ist. Es handelt sich also bei der Wissenschaftsfreiheit nicht, wie bei der Meinungs- oder Religionsfreiheit, um ein Persönlichkeitsrecht, sondern es ist eine zielgerichtete Freiheit und das Ziel ist die Förderung und die Entwicklung des wissenschaftlichen Wissens. Und Kernpunkte dieser Wissenschaftsfreiheit sind eine freie Wahl von Themen, Methoden, theoretischer Zugänge, Kooperationsformen, Kooperationspartnern, Publikationsformaten. Wissenschaftsfreiheit in dem Sinne, wie wir sie auch vom Senat der Uni Greifswald reklamiert wird, ist das Ergebnis komplexer und konflikthafter historischer Lernprozesse. Die Bundesrepublik Deutschland gehört zu der ganz kleinen Gruppe von Ländern auf der Welt, in denen die Wissenschaftsfreiheit Verfassungsrang hat. Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Nächster Satz, die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Wissenschaftsfreiheit ist einerseits ein Abwehrrecht gegen Einschränkungen, Beschränkungen und Einflussnahmen von außen und sie ist andererseits ein positives Gewährleistungsrecht. Das bezieht sich auf die aktive Ermöglichung und Förderung von Wissenschaft durch die sie tragenden Institutionen, auch und gerade der Universitäten. Und meines Erachtens haben demokratische Gesellschaften eine besondere Verantwortung für Wissenschaftsfreiheit, weil Wissenschaft eine gesellschaftliche Institution ist, die eine Idealform des demokratischen Diskurses zu realisieren versucht, also ein zielgerichtetes und auf den freien Austausch von methodisch gesicherten Argumenten und Befunden orientiertes Unternehmen, Wissenschaft gleichsam als der rationale Ort der gesellschaftlichen Unvernunft. Ich habe mir hier was aufgeschrieben zu Trump und Kennedy und die Zerstörung, das lasse ich alles weg. Sie alle verfolgen die Medien. Lassen Sie mich deshalb zum Schluss kommen. Haltung zeigen, das heißt dazu beitragen, dass es bei uns nicht auch dazu kommt, dass die Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt wird. Es heißt, für Neutralität und Kontroversität eintreten. Es heißt aber auch, denjenigen entgegentreten, die die dauerhaften Bedingungen der Möglichkeit von mit Argumenten geführten Kontroversen zerstören wollen. Also die Grundsätze und Voraussetzungen des Beutelsbacher Konsenses in Erinnerung zu rufen. Und insofern hat der Beutelsbacher Konsens eine über die schulische politische Bildung, wo er seinen Anfang nahm, auch für die Universitäten hinausreichende große Bedeutung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Politikwissenschaftler Hubertus Buchstein mit seinem Vortrag Umkämpfte politische Neutralität in Bildung und Wissenschaft. Hubertus Buchstein hat seinen Vortrag am 15. April 2026 im Rahmen der Ringvorlesung Was ist schon neutral? Haltungen der Krise an der Uni Greifswald gehalten. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.